Meine Damen und Herren, ich bedanke mich zunächst für den freundlichen Empfang. Meines Wissens bin ich zum dritten oder vierten Mal in Ihrem Kreis und ich komme immer wieder gerne zu Ihnen. Heute haben Sie mich gebeten zu dem Thema Zeit haben, wofür zu sprechen. Es geschah vor einigen Jahren in Bochum. Am Bahnhof begegneten sich zum ersten Mal in ihrem Leben ein afrikanischer Student aus Ghana und sein deutscher Gastgeber. Nicht nur wegen der Hautfarbe war der Afrikaner unter den übrigen Gästen auf dem Bahnsteig sofort zu erkennen. Er überragte auch alle anderen mit seiner Größe. Nach kurzer Begrüßung riet der Deutsche zur Eile. Er meinte, dann können wir noch die nächste Straßenbahn erwischen und viel Zeit gewinnen. Es ging dann alles etwas überstürzt. In letzter Minute oder Sekunde erreichten die beiden wirklich die Straßenbahn. Als sie sich gesetzt hatten, sagte der Gastgeber noch etwas außer Atem. Da haben wir aber Glück gehabt. Jetzt haben wir 20 Minuten gespart. Am Gesichtsausdruck des dunkelhäutigen Gastes war abzulesen, dass er über diese Bemerkung nachsann. Es dauerte einige Zeit. Dann versuchte er in vorsichtigen Worten eine Antwort. Was machen wir aber mit den 20 Minuten, die wir jetzt gewonnen haben? Diese scheinbar so naive Frage kann uns zu einem Schlüsselwort werden, das uns näher heranbringt an unser Thema. Zeit haben, wofür? Es ist doch merkwürdig. Wir möchten auf vielerlei Weise Zeit gewinnen und haben trotzdem immer weniger Zeit. Die Frage, was machen wir mit der Zeit, die wir gewonnen haben, gerät unversehens zu der Grundsatzfrage, was ist das denn eigentlich, Zeit? In einem modernen Lexikon heißt es, für die gewöhnliche Auffassung ist die Zeit ein kontinuierliches Fortschreiten, innerhalb dessen sich alle Veränderungen vollziehen. Muss man eigentlich fünfmal lesen und hat das immer noch nicht verstanden. Wir empfinden bei dieser Begriffserklärung, dass es gar nicht so einfach ist, das Wesen der Zeit einem anderen zu erklären. Der österreichische Dichter Hugo von Hofmannsthal meint, die Zeit ist ein sonderbares Ding. Wenn man so dahin lebt, ist sie rein gar nichts. Aber dann auf einmal, da spürt man nichts als sie. Wir alle kennen das aus eigener Erfahrung. Oft achten wir kaum darauf, wie die Zeit kommt und geht. Ein Tag, eine Stunde, mehr oder weniger, was liegt daran? Aber dann gibt es Tage, da zählen wir die Minuten auf dem Bahnsteig, in der Telefonzelle, im Vorzimmer vor einer Prüfung oder einer wichtigen Besprechung. Anders ausgedrückt, wie kurz ist die Nacht, wenn wir gesund und mit müden Gliedern ins Bett gesunken sind? Wie lang ist sie, wenn man bei einem Kranken oder Sterbenden mit ihm die Nacht durchwacht? Ja, die Zeit ist ein sonderbares Ding. Man kann sie genau besehen, gar nicht wie irgendein Ding in die Hand nehmen und von außen her betrachten. Schon die Art, wie wir im täglichen Leben von der Zeit reden, gibt viel zu denken. Einmal sprechen viele von Zeitnot und Zeitdruck, unter dem sie ihre Arbeit verrichten müssen. Sie sagen, alles schlägt mir über dem Kopf zusammen. die in Jahre, Tage, Stunden und Minuten eingeteilte Zeit diktiert unser Leben. Wir werden gehetzt und reißen allzu leicht andere in unsere Hetze mit hinein. Dieses Problem scheint in unseren Landen so weit verbreitet zu sein, dass der Spiegel sich genötigt sah, eine Titelgeschichte zu veröffentlichen mit der Überschrift „Die gehetzte Gesellschaft“. Widersinnigerweise erwähnen wir unsere Zeitknappheit mit einem gewissen Stolz, so wie ein anderer etwa von seinem Umsatz oder seinem Gewinn, seinem guten Geschäft spricht. Ein andermal wissen wir nichts mit der Zeit anzufangen, die uns zur Verfügung steht. Gelangweilt suchen und greifen wir nach irgendeinem Zeitvertreib. Ja, manchem fällt tatsächlich nichts Klügeres ein, als die Zeit einfach totzuschlagen. Wie tiefsinnig und grausam zugleich ist unsere Sprache. Zeit vertreiben, das heißt doch eigentlich verjagen, verscheuchen. Vertreiben muss man aber die Feinde. Vertreiben muss man die Vögel, die den Kirschbaum plündern. Den Einbrecher, den man ertappt. Hat die Zeit das wirklich verdient, dass sie von uns wie ein Feind behandelt wird? Der eine geizt mit seiner Zeit, der andere geht sorglos und verschwenderisch damit um, als ob ihm ein unbegrenzter Vorrat zur Verfügung stände. Viele Menschen gehen mit der Zeit um wie die Politiker mit unserem Geld. Der Vielbeschäftigte beklagt sich, dass ihm ein lästiger Besucher wertvolle Zeit gestohlen habe. Der Kranke, der keinen Schlaf findet, verwünscht die Zeit, dass sie so langsam dahinschleicht. Wir nehmen uns Zeit für bestimmte Vorhaben und verplanen sie, jedoch immer um den Preis, dass wir ein Stück unserer Freiheit und Freizeit dafür opfern und andere Dinge, die auch wichtig, interessant und reizvoll wären, dafür aufschieben oder ganz die Finger davon lassen. Schon die Art und Weise, wie wir dann von der Zeit reden, erst recht die Erfahrung, die wir mit der Zeit machen, wie wir sie ausfüllen und verrinnen lassen, erleben und erleiden. All das zeigt, welch ein ebenso wichtiger wie seltsamer Faktor die Zeit in unserem menschlichen Dasein ist. Eine charakteristische Eigenart der Zeit ist ihr steter Ablauf in die gleiche Richtung. Alles fließt, sagt Heraklit im alten Griechenland. Er verglich die Zeit mit dem Wasser, das immer nur bergab und nie bergauf fließt. Im Leben kann man nicht zurückfahren. Keine Sekunde erlebe ich ein zweites Mal. Man kann die Zeit nicht umdrehen und rückwärts laufen lassen, so wie ein Videoband, das wir uns ansehen mit den schönen Ferienerlebnissen, weil wir das einfach noch mal sehen wollen, wie die Kinder im Sand gebuddelt oder sonst irgendetwas getrieben haben. Man kann die Uhr anhalten, aber nicht die Zeit. So läutet ein Werbespruch des Banco de Bilbao in Spanien. Man kann die Uhr anhalten, aber nicht die Zeit. Für jeden von uns gilt, du musst weiterfahren, nach vorn. Du kannst hier nicht stehen bleiben mitten auf der Fahrbahn. Tag für Tag, Jahr für Jahr, keiner von uns kann die Zeit anhalten. Auch Goethe konnte es nicht. Noch etwas Merkwürdiges. Hinter mir häuft sich ein Berg von Erlebnissen und Taten, an denen nichts zu ändern ist. Vor mir schrumpft die vorhandene Zeit zusammen wie die Kilometerzahl auf der Autobahn vor einem bestimmten Ziel. Sie kennen das vielleicht auch vom Flugzeug, wo auf dem Bildschirm, dem Monitor eingeblendet wird, wie viele Kilometer es noch bis zum Bestimmungsort sind. Allerdings müssen wir uns klar machen, dass wir bei der Zeit nie genau wissen und vorher berechnen können, welche Strecke wir noch vor uns haben. Wir haben ja eben von dem Abruf von Professor Rubach gehört, mit 66 Jahren. Das hat er selber vermutlich auch nicht geahnt. Wie viel Zeit bleibt mir persönlich noch? Stunden, Tage, Jahre, Jahrzehnte? Alles bleibt bloße Spekulation. Darum halte ich es mit der Inschrift der Sonnenuhr am Hotel Pelikan in Beuron. Die Zeit ist kurz. O Mensch, sei weise und wuchere mit dem Augenblick. Nur einmal machst du diese Reise. Lass eine Segensspur zurück. Wir alle sind in der Gefahr, über unsere Zeit zu verfügen, als ob sie uns jederzeit und unbegrenzt zur Verfügung stünde. Aber mit der Zeit verhält es sich anders als mit dem Benzintank oder dem Kanister, den man im Auto hat und bei der nächsten Tankstelle wieder nachfüllen kann. Es ist wichtig, das nicht nur zu wissen, sondern sich ganz praktisch darauf einzustellen. Mein Vortrag möchte Ihnen dabei eine Hilfe anbieten. Damit Sie das alles so etwas leichter behalten können, habe ich 5 Merksätze meinen Ausführungen vorangestellt. Der erste lautet: Wir alle haben Zeit. Und etwas Kostbares ist uns damit anvertraut. Wir alle haben Zeit. Und etwas Kostbares ist uns damit anvertraut. Dies klingt sehr einfach. Und doch muss das Einfache zuerst und vor allem anderen gesagt werden. Sind wir doch Kinder einer Zeit, in der das Klagelied über Zeit, Not und Stress von vielen angestimmt wird, wobei Selbstentschuldigung und Selbstmitleid einander die Waage halten. Ich habe keine Zeit. Wie oft und wie schnell geht dieser Satz über unsere Lippen, gegenüber unseren Kindern, gegenüber unseren Freunden. Ich habe keine Zeit. Nicht selten ist es eine Ausrede, mehr nicht. Wir hätten wohl Zeit, aber anderes ist uns wichtiger. Solange wir leben und noch nicht tot sind, haben wir Zeit. Die Frage ist nur, Zeit wofür? Der Schweizer Philosoph Max Picard hat einmal gesagt, wer liebt, hat Zeit. Man könnte es auch abwandeln. Für das, was oder für den, den wir lieben, haben wir Zeit. Wer anderen Zeit widmet, der macht dem anderen verständlich, du bist mir wichtig. Geht man dem Satz auf den Grund, ich habe keine Zeit, so entdeckt man sehr bald, dass diese Behauptung eine sehr ungenaue Auskunft ist. Sie tut so, als ob die Zeit so etwas wäre wie das Geld, das man reichlich, spärlich oder auch gar nicht haben kann. Aber niemand von uns hat die Zeit so, wie er ein Bankkonto, ein Klavier, ein Auto hat. Die Zeit ist nicht etwas, das zu unserem Leben und all dem, was wir besitzen, hinzukommt. Sie ist vielmehr die Schiene, auf der unser Leben verläuft. Wir haben Zeit, so gewiss und solange wir dieses Leben haben. Wir haben unterschiedliche Zeit. Bei dem einen ist sie kürzer bemessen als bei dem anderen. Wer noch jung ist, hat im Allgemeinen mehr Zeit als der, der in der Mitte auf dem Höhepunkt seines Lebens steht, etwa so bei 48. Aber keine Zeit hat, genau betrachtet, nur der, der die Augen für immer geschlossen hat. Wir haben Zeit, so viel und so lange wir noch dieses zeitliche Leben haben. Etwas Kostbares und überaus Wertvolles ist uns mit der Zeit anvertraut. Man hat manchmal den Eindruck, dass uns Menschen die Kostbarkeit ihrer Lebenszeit gar nicht mehr bewusst ist. Wir nehmen es nicht wahr. Die Menschen schrecken erst auf, wenn ihnen etwa der Arzt sagt, 2 Jahre haben sie noch. Sie sind nämlich sehr krank. Bei meinem jüngeren Bruder Helmut, einem Betel-Diakon, waren es nur noch 6 Monate, die ihm der Arzt prophezeite. Weil mein Bruder wusste, dass sein Leben nur noch kurz sein würde, hat er die verbliebene Zeit besonders intensiv erlebt. Auch wenn manche Tage für ihn zur schweren Last wurden, so empfand er dennoch jeden Tag, den er mit seiner Familie teilen durfte, als ein besonderes Geschenk. Ich bin an 2 Samstagen, so wie heute, nach Nienburg gefahren und habe mich mit ihm auf seinem Wunsch hin unterhalten über unsere Kindheit, unsere Jugendzeit, und wir haben alles noch einmal zurücklaufen lassen. Erst 51 Jahre alt war mein Bruder, als er an Krebs verstarb. Wir merken an diesem Beispiel, nur wenn und solange wir Zeit haben, können wir unser irdisches Leben wirklich erleben, nützen und gestalten. Kostbar ist die Zeit, die uns gegeben ist, nicht zuletzt deshalb, weil sich das Leben, das wir haben, ja nicht wie ein Karussell im Kreise dreht, wie uns der Uhrzeiger vorgaukelt. Wir befinden und bewegen uns, wie wir eben schon einmal festgestellt haben, auf einer Einbahnstraße, die in umgekehrter Richtung nicht befahrbar ist, auf der genau gesehen kein Verweilen möglich ist. Jeder Tag, der kommt und vergeht, ist dahin und kehrt nie mehr zurück. Die Zeit begegnet uns anders als der Raum, den wir in der Regel beliebig oft betreten können. Die Stätte meiner Kindheit in Solingen, die kann ich noch aufsuchen, aber ich kann niemals mehr Kind werden. Und die Menschen, mit denen ich zusammengelebt habe, die treffe ich zum größten Teil auch nicht mehr an. Die Zeit ist nicht zurückholbar. Von der Zeit nehmen wir aber oft nur Notiz, wenn sie vorbei ist. Besser als verlorenes Geld ist, besser verlorenes Geld als verlorene Zeit, sagt der Volksmund. Ausgegebenes und verlorenes Geld lässt sich wieder ersetzen. Verlorene Zeit ist unwiederbringlich dahin. Sie werden mir sicherlich zustimmen, dass die Zeit etwas überaus Wertvolles und Kostbares ist. Unser Mitleid verdient daher der Mensch, der nichts Klügeres weiß, als dieses einmalige Geschenk zu verplempern, zu vergeuden und totzuschlagen. Vielleicht darf ich Ihnen einmal eine schlichte Frage stellen. Wie viel ist Ihnen eigentlich eine Stunde Ihres Lebens wert? 2. Merksatz. Begrenzt ist die Zeit, die wir haben. Sie wird uns zugeteilt. Begrenzt ist die Zeit, die wir haben. Sie wird uns zugeteilt. Geburt und Tod, so heißen die beiden Grenzpfähle. Schon Moses, der alte Führer des Volkes Israel, betete im 90. Psalm, unser Leben wäre 70 Jahre. Und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. So war es zu seiner Zeit. Vielleicht würden wir die Zahlen heute ein Ideechen höher setzen. Da kommen wir nachher noch drauf. Jüngere Menschen meinen häufig, dass ihnen eine endlos lange Strecke Zeit zur Verfügung stände. Etwa 100 Jahre. Und da ich 67 geworden bin, würden sie mir sagen, na, sie haben wirklich jetzt 2/3 ihres Lebens hinter sich. Aber der Irrtum der jungen Menschen, dass unser Leben vielleicht 100 Jahre dauert, der währt nicht lange. Je älter wir werden, desto deutlicher wird uns bewusst, dass unsere Lebenszeit doch relativ kurz bemessen ist. Wenn ich heute jemandem wie Ihnen heute eine Stunde Zeit zur Verfügung stelle, dann ist das ein Stück vom Rest meines Lebens. Darum bedanken sich auch manche klugen Leute für die geschenkte Zeit, wenn man sie besucht, wenn man ihnen zuhört, wenn man mit ihnen gesprochen hat. Mir sind solche Menschen begegnet. In der Rückblende stellt sich vieles anders dar als in der Vorschau. Ich denke an jene Großmutter, die 7 Kinder geboren hatte und 4 davon wieder ins Grab gelegt. Ein Leben voll Arbeit und Mühe lag hinterher. Eines Abends, als sie müde von des Tages Arbeit und Last auf der Bank vor der Haustür saß, sagte sie zu ihrem Enkel: Nun bin ich fast 70 Jahre alt, aber wenn ich zurückblicke, dann ist es mir gerade so, als wäre ich nur 7-mal um unser Dorf herumgegangen. Es ist seltsam. Je älter der Mensch wird, umso mehr scheint sich der Ablauf der Zeit zu beschleunigen. Adelbert Stifter schrieb in seinem Roman Der Hagestolz folgende Sätze: Das Leben ist unendlich lang, solange man noch jung ist. Man meint noch recht viel vor sich zu haben. Darum schiebt man auf. Aber wenn man es sich vornehmen will, ist es zu spät. Und man merkt, dass man alt ist. Das Leben ist wie ein unabsehbares Feld, wenn man es von vorn ansieht. Und es ist kaum 2 Spannen lang, wenn man am Ende zurückschaut. Ich darf Ihnen ganz persönlich sagen, als ich vor knapp 4 Jahren meinen Schreibtisch in der Bank räumen durfte, da wurde mir bewusst, wie viele Bücher hast du in deinem Schrank? Wie viele CDs? Was hast du von dem alles noch nicht gelesen, gehört, dir angesehen an Videos? Und dann schoss es mir durch den Kopf, wer weiß, wie lange du überhaupt noch diese letzte Spanne hast. Solltest du nicht die Dinge ordnen? Und dann habe ich auch mit meinen Söhnen gesprochen. Wer interessiert sich überhaupt noch für meine Bücher, die ich so gesammelt oder geschenkt bekommen habe? Und meine Frau hat dasselbe gemacht. Wir haben 4 Söhne, alle sind aus dem Haus. Dann sind wir durch die Zimmer gegangen, haben die einmal geordnet. Die Kinder natürlich befragt, wollt ihr das noch haben oder sollen wir es nach Bethel bringen oder anders entsorgen, sollen wir es verschenken? Das sind so Fragen eines Mannes, der den 3. Lebensabschnitt beginnen durfte. Es wird einem dann auf einmal deutlich, was man in 65 Jahren nicht geschafft hat, das schafft man wahrscheinlich nicht auf der letzten, dann noch beschwerlicheren Strecke. Und danach sollte man sich verhalten. Aus meiner Sicht ist die Zeit, die uns für unser Erdenleben zugedacht ist, kurz bemessen. Das gilt auch dann, wenn der Tod sich Zeit lässt und nicht das Kind, nicht den Mann oder die Frau in der Hälfte ihrer Jahre hinwegrafft, was ja auch wiederholt geschieht. Einer meiner Brüder ist mit 7 Jahren schon innerhalb weniger Stunden an einer Infektionskrankheit verstorben. Gewiss, wir Menschen an der Schwelle des 21. Jahrhunderts, des nun so viel gepriesenen Millenniums, verdanken dem Fortschritt der medizinischen Wissenschaft eine ungleich längere Lebenserwartung als die Generationen, die vor uns waren. Man erschrickt doch, wenn man erfährt, dass zu Luthers Zeiten die durchschnittliche Lebensdauer nur 27 Jahre betrug. Dann wären viele von Ihnen schon nicht mehr da. Als mein Vater im November 1900 geboren wurde, lag seine Lebenserwartung bei rund 45 Jahren. 69 ist er geworden. Heute liegt die durchschnittliche Lebenserwartung bei Männern bei 73 Jahren und für Frauen bei 80 Jahren. Aber diese erhöhte Lebenserwartung ist keinem von uns garantiert. Und darum nehme ich an manchem Abend von meiner Frau Abschied, indem ich ihr sage, ich bedanke mich bei dir für all das Gute, was du in meinem Leben mir erwiesen hast. Ich weiß ja nicht, ob ich morgen wieder aufwachen darf. Wie lang die Zeit währt, die uns zum Erleben, nicht selten auch zum Durchleiden dieses irdischen Lebens gegeben ist, steht nicht in unserer Macht. Schon Blaise Pascal, der französische Mathematiker, Theologe und Philosoph, er lebte im 17. Jahrhundert, erkannte, die Gegenwart ist die einzige Zeit, die uns wirklich gehört und die wir nach Gottes Willen nutzen sollen. Ähnlich sagte es Helmut Lamparter, den ich vor Jahrzehnten einmal in Bethel hören durfte. Er sagte, kauf aus die Zeit, die Stunde, die kam, kehrt nie zurück. Ob auch das Jahr sich runde, was dein ist, ist im Grunde nur dies, der Augenblick. Begrenzt ist die Zeit, die uns Menschen zur Verfügung steht. Von wem begrenzt? Wer bestimmt ihren Anfang und ihr Ende? Der Naturprozess? Das Schicksal, der Zufall. Glücklicherweise liegen die Dinge anders und das wissen Sie als Christen in der Wirtschaft. Glücklicherweise wissen wir, dass unsere Zeit nicht eine Laune des Schicksals darstellt. Meiner Bibel entnehme ich, woher meine Zeit kommt. Ich habe dafür nichts leisten müssen. Gott hat sie mir geschenkt. Ich konnte sie mir nicht aussuchen. Sie ist mir von Gott zugewiesen worden. Zeit ist etwas Unverdientes, auf das ich auch keinen Rechtsanspruch geltend machen kann. Das macht mich dankbar. Jeder einzelne Tag ist eine Gabe Gottes für mich. Ich kann mein Leben lang jeden Tag mit Dank für sein Geschenk beginnen, dass ich aufwachen darf. Hören, sehen, fühlen und schmecken kann. Ich weiß aber gleichzeitig, dass die Gabe Gottes begrenzt ist. Meine Zeit ist die mir persönlich zugedachte Spanne zwischen Wiege und Bahre. Die Lebenszeit also, die mir vergönnt ist, beginnt mit meinem Geburtstag. Bei mir war es der 11. November. Den kann ich genau angeben. Und der endet mit dem mir noch unbekannten Tag X, meinem Todestag, den der Steinmetz auf meinen Grabstein einmeißeln wird. Die mir zugewiesene und zugemessene Zeit ist eine große, eine einmalige Chance. Eines Tages kommt der Augenblick, wo auch meine Zeit verronnen ist. Was folgt daraus? Bin ich, sind Sie der Herr der Zeit. Sicher, nicht in der Weise, dass ich die Abhängigkeit von dem lebendigen Gott jemals abstreifen könnte. Wer ist unter euch, der der Länge seines Lebens auch nur eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich darum auch Sorge macht, sagt Jesus in der Bergpredigt. Dieses Wort gilt heute noch genauso. Alle die lebensverlängernden Mittel, die wir der heutigen Forschung verdanken und alle die Ankündigung, dass wir Alzheimer und Krebs und was aus dem Wege räumen können, die heben es doch letztlich nicht auf, dass der lebendige Gott als der Herr unserer und aller Zeit jedem von uns und seiner Zeit die Grenze setzt. Es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, lesen wir in Hebräer 9, Vers 27. Diesem Geschick kann sich auf Dauer niemand entziehen. Wirklich Herr seiner Zeit wäre nur der, der sie nicht nur verwalten, verwerten oder vergeuden, ungenützt verstreichen lassen kann, sondern der sie vielmehr produzieren, vermehren, verlängern könnte. Doch davon kann ja wie nicht nur Gottes Wort, sondern auch die Erfahrung, der Augenschein beweist, keine Rede sein. Wenn wir uns heute Morgen dieser Abhängigkeit von dem lebendigen Gott bewusst sind, dann brauchen wir uns nicht umherjagen zu lassen von dem Versuch, in unser so rasch verrinnendes Leben immer noch mehr hineinzupacken. Meine Frau sagt manchmal, wir brauchen doch nicht alles gesehen zu haben, was es gibt. Ich möchte Ihnen empfehlen, je und dann innezuhalten und positiv nachzudenken über das englische Sprichwort: Heute ist der erste Tag vom Rest meines Lebens. Dritter Merksatz: Unsere Zeit ist in den Plan Gottes eingefasst. Unsere Zeit ist in den Plan Gottes eingefasst. Wenn wir danach fragen, wofür wir eigentlich Zeit einsetzen sollen, und das war ja unsere Frage, Zeit haben wofür, dann kommen wir nicht daran vorbei, allein derjenige, der uns unsere Lebenszeit zuteilt, kann uns sagen, wozu er uns unsere Zeit überhaupt gegeben hat. Hätte sich Gott uns nicht offenbart, dann wären wir allein gelassen mit dieser Frage. Es wäre vollkommen gleichgültig, was wir für wichtig hielten und was nicht. Wir müssten ganz allein bestimmen, welche Sache uns wie viel Zeit wert ist. Wer aber selbst Herr seiner Zeit sein will, der macht die Erfahrung, dass er, ehe er sich versieht, ihr Sklave wird. Anstatt den Tag, den ihm Gott gönnt, als ein Geschenk aus seiner Hand zu nehmen, nimmt er sich die Zeit, wie sich ein Raubvogel auf eine Beute stürzt. Was ist die Folge? Dass er mehr hineinpackt, als ihm seine Kraft gestattet. Dass er sich übernimmt mit dem, was er sich vornehmen will. Dass er erzwingt, was sich in vielen Fällen eben nicht erzwingen lässt. Dass er das Maß und den Überblick verliert und hinter seinen Zielen und Wünschen atemlos herjagt. In ständigem Wettlauf mit der Zeit verbringt er seine Tage, jetzt weit voraus mit Planen und Sorgen, mit dem befasst, was morgen oder übermorgen getan und erledigt sein will, dann wieder hinterherkeuchend, weil er es doch nicht geschafft hat und nicht erreicht hat, was er sich vorgenommen hat. Vor einer Woche sprach ich mit einem meiner Söhne, der Richter in Brandenburg ist. Er hatte ein wichtiges Urteil abzufassen. Da hat er die ganze Nacht durchgearbeitet, bis morgens früh um 6 Uhr. Und dann konnte er soeben noch den Hund ausführen und musste wieder an seine Arbeit. So kann einem das gehen, wenn man im ständigen Druck ist. Die Zeit rinnt einem dann unter den Händen weg. Sie steht ja nicht still. Und man selbst bleibt auf der Strecke. Ein Mensch, der überall, nur nicht bei sich selber war. Auch das freie Wochenende, diese großartige, herrliche Errungenschaft, ließ und lässt ihn nicht zur Besinnung kommen. In hektischer Unrast wird auch das Wochenende verbracht. Es kommt hinzu, dass wir mit Hilfe unserer Technik und ihrer Verkehrsmittel imstande sind, in unser so rasch verrinnendes Leben immer noch mehr hineinzupacken. Da muss man lernen, Nein sagen. Mir hat in dieser Woche einer eine Flugreise angeboten nach Amerika. Aber wir wären nur einen Tag dort gewesen und wir hätten wieder zurückfliegen müssen. Da verzichte ich auf den Flughafen in Detroit und in New York. Unruhe und Hast bekommen keinem Menschen. Sie überfordern jeden, früher oder später. Sie lassen keinen Tiefgang mehr zu. Es bleibt zu vieles an der Oberfläche. Alfred Herrhausen, der vor 10 Jahren von Terroristen in Bad Homburg vor der Höhe meuchlings ermordete Vorstandssprecher der Deutschen Bank, beklagte, dass unsere Zeit unter einer merkwürdigen Krankheit leidet, die er Aktionismus und Hektik nannte. Er meinte, wir nehmen uns nicht die Zeit, ruhig, abgewogen Dinge zu Ende zu denken. Und Sie erinnern sich, was sich in den letzten Monaten im politischen Bereich gerade an solchen Beispielen von der Führungsschicht unseres Volkes ergeben hat. Etwas von dieser hektischen Unruhe hat uns alle in dieser Generation befallen. Dies ist nur zum Teil darin begründet, dass uns das Leben mehr abverlangt als in früheren Zeiten, weil unsere Ansprüche, die wesentlich größer geworden sind, sonst nicht erfüllbar wären. Der eigentliche Grund ist dies, dass wir unsere Zeit so selbstherrlich in eigener Regie verplanen, anstatt sie Tag um Tag bewusst als ein Geschenk aus Gottes Hand zu nehmen. Sobald dies geschieht, kehrt sich nämlich die Sache um. Ich muss jetzt nicht mehr hinter der Zeit herjagen. Sie liegt als ein Geschenk, als eine Gabe in meinem Schoß. Sie ist ein Stück Zeit aus Gottes Zeit, die meine relativ kurz bemessene Lebensfrist umfasst. Ich darf sagen, mit dem Thema des Kirchentages 1989, unsere Zeit in Gottes Händen. Dann ist das ganz anders. Ich darf wissen, dass er es ist, der mir meine Zeit gibt, gönnt und anvertraut und dass er von mir nicht das Unmögliche, dass er nicht mehr verlangt, als dass ich nur treu bin. Das heißt, ich darf mich bescheiden und darf die Sorge um den morgigen Tag getrost ihm überlassen. Ich muss mir nicht das Unmögliche abverlangen. Es genügt, wenn ich das Nötige beherzt und frisch anfasse. Was mir nicht gelingt, bringt er zu Wege und zu einem besseren Ende, als ich es tun kann. Daraus resultiert der Mut zur Unvollkommenheit, das Ja zu dem durchaus bruchstückhaften Charakter dieses zeitlichen Lebens, die Absage an den Wahn, als ob wir selbst halbe Götter wären. Die Gewissheit, meine Zeit steht in deinen Händen, ist in den großen Plan Gottes eingefasst, von dem und durch den und zu dem alle Dinge sind. Dieses Wissen gibt mir die nötige Distanz von dem, was heute und vielleicht auch morgen noch aktuell, aber nach kurzer Zeit doch wieder vergessen ist. Es geht nicht mehr um meinen Zeitplan, sondern um Gottes Plan. Ich darf tun, was mir vor die Hand kommt. Und ich darf genauso fröhlich lassen, wozu mir jetzt die Kraft fehlt, was über mein Vermögen geht. Ich weiß, Gott hat mir eine wichtige Aufgabe zugeteilt, aber er hat auch noch andere Leute, seine Pläne zu verwirklichen. Darum ist es mir auch nicht schwer gefallen, von den verschiedensten Ehrenämtern auch im Reich Gottes zurückzutreten. Ich weiß, alles ist uns von Gott nur begrenzt anvertraut. an die Stelle der hektischen Ungeduld und Betriebsamkeit tritt der beherzte Mut, der sich auf die Durchhilfe Gottes verlässt. Er ist im Bunde mit der Gelassenheit, die die Vorläufigkeit alles Irdischen durchschaut. Der vierte Merksatz heißt: Gott überlässt es unserer freien Entscheidung, wie wir unsere Zeit einteilen und ausnutzen. Gott überlässt es unserer freien Entscheidung, wie wir unsere Zeit einteilen und ausnutzen. So ist es nicht, dass wir Marionetten wären, willenlose Gliederpuppen, die Gott an einer Leine führte. Menschen sind wir, mit denen Gott, der Schöpfer und Erhalter unseres Lebens, sich auf das Wagnis ihrer Freiheit eingelassen hat. Ein freier Gehorsam soll und darf unsere Antwort sein auf sein Wort und seinen Willen. Dies zeichnet uns Menschen aus, vor aller Kreatur. Daran erinnert uns das oft so gedankenlos gebrauchte Wort Verantwortung. Verantwortlich sind wir für jeden Tag, den Gott uns schenkt. Er, der unseren Atem bewacht, unseren Herzschlag in Gang hält, wird das Rechte uns geben. Verantwortlich sind wir für die Zeit, die uns von ihm geschenkt und vergönnt ist. Wir tragen, Sie und ich, Verantwortung in allen Bereichen, die Gott uns zuweist, in unseren Familien, in unserem Beruf und in unserer Gesellschaft. Wir tragen sie nicht alle gleich, sondern in dem Maß der Einsicht und der Gaben, die Gott jedem Einzelnen von uns geschenkt hat. Daraus folgt, dass der freien Zeit über der freien Verfügung über unsere Zeit bestimmte Grenzen gezogen sind. Da sind Menschen, die uns brauchen und ihren Anspruch auf unsere Zeit anmelden, denen wir uns nur unter Verleugnung der Verantwortung, die wir für sie tragen, entziehen, verweigern können. Da sind bestimmte Pflichten, die der Beruf mit sich bringt. Ein großer, für viele von uns der weit größte Teil unserer Zeit wird dadurch aufgesogen. Es kommt hinzu, dass diese Pflichten meist nach einem vorgeschriebenen Zeitplan erfüllt werden müssen. Nach der gleichgestellten Uhr der Pflicht verläuft die überwiegende Mehrzahl unserer Tage, angefangen vom Schulbeginn bis zum glücklich erreichten oder bei manchem auch vorzeitig erzwungenen Ruhestand. Nur eine kleine Zahl von Menschen hat in der heutigen Zeit das Vorrecht, ihre Arbeitszeit nach freiem Ermessen zu bestimmen und zu begrenzen. Aber auch sie, der Schriftsteller, der Gelehrte, der freischaffende Künstler, stehen unter der Anforderung bestimmter Pflichten und Termine. Man müsste wie Robinson auf einer einsamen Insel leben, um wirklich freier Herr seiner Zeit zu sein. In der Gemeinschaft mit anderen leben schließt zumal in der heutigen Zeit, in diesem von Technik bestimmten Zeitalter, im Zug der Rationalisierung und Spezialisierung der Arbeit die Nötigung zur Zusammenarbeit mit anderen ein. Wir müssen also unsere Zeit aufeinander abstimmen. Es geht dabei nicht ohne Stundenplan und Terminkalender. So nützlich sie sind, so sehr empfinden wir zuweilen ihre fesselnde Macht. Ja, es gibt Zeiten, Tage und Stunden, in denen wir sie als lästige Fronvögte, als wahre Tyrannen am liebsten abschütteln und verwünschen möchten. Dies beginnt schon beim Schulkind, wenn frühmorgens der Wecker schrillt. Und das setzt sich bei den Kindern weiter. Vor ein paar Jahren, da gab es einen Vortrag im Deutschlandfunk: Kinder mit überfüllten Terminkalendern. Je größer die Verantwortung, ist, in die ein Mensch im Verlauf seines Lebens hineinwächst, umso enger, geringer wird der Spielraum der Zeit, über den er noch nach freiem Ermessen verfügen kann. Einem erwachsenen Zeitgenossen ohne Terminkalender fehlt etwas Wichtiges. Einen solchen Kalender zu führen, das beschränkt sich wirklich nicht auf Geschäftsleute, Manager, Beamte und Angestellte, auf Lehrer und Lehrerinnen. Da halten auch die Hausfrauen, die Großmütter, die Großväter und die Senioren mit. Ein Tag ist ausgebucht bei ihnen, hört man oft. Die ganze Woche bin ich schon ausgebucht. Durch Anrufe, Abmachungen, Reisen, Treffs. Andere Zeitgenossen sammeln Einladungen wie Auszeichnungen und Orden. Sie haben ihre Vereine, ihre Sitzungen. Sie fühlen sich umworben und begehrt und halten halt so ihren Platz in der Gesellschaft. Manfred Rommel, der ehemalige Oberbürgermeister von Stuttgart, wurde während seiner Amtszeit nach seinem Traum vom Glück gefragt. Er antwortete: ein leerer Terminkalender. Terminnot braucht aber nicht unser unabwendbares Schicksal zu werden. Geben wir es offen zu. Jeder von uns hat Zeit, über die er nach freiem Ermessen verfügen kann. Wir haben Zeit am Abend, wenn der Soll der täglichen Pflicht erfüllt ist und uns Gott eine Zeit der Ruhe gönnt, nicht unbedingt vor dem Fernseher. Wir haben Zeit am Wochenende, so wie heute Morgen. Wie reich und glücklich waren unsere Väter und Großväter, als in den 20er Jahren dieses Jahrhunderts als soziale Errungenschaft der freie Samstagnachmittag in den Industriebetrieben eingeführt wurde. An ein verlängertes Wochenende vom Freitagnachmittag bis Montag früh
wagte damals niemand zu denken, es auch nicht zu erhoffen. Als ich 1950 meine Bankausbildung begann, wurde noch wie selbstverständlich jeden Samstag bis 14 Uhr gearbeitet. Seit 1951, laut Zukunftsstudie 2000 des Freizeitforschers Horst W. Opachowski, ist die Lebensarbeitszeit um 31% gesunken. Die entstandene Freizeit wurde jedoch durch die wachsende Freizeitindustrie aufgesaugt. Und so entwickelt der Freizeitforscher 10 Gebote für das 21. Jahrhundert, die ich Ihnen gerne weitergeben möchte. Erstens, bleibe nicht dauernd dran. Schalte doch mal ab. Zweitens, jage nicht ständig schnelllebigen Trends hinterher. Drittens, kaufe nur, was du wirklich willst und mache dein persönliches Wohlergehen zum wichtigsten Kaufkriterium. Viertens, versuche nicht, permanent deinen Lebensstandard zu verbessern oder ihn gar mit Lebensqualität zu verwechseln. Fünftens, lerne zu lassen, also Überflüssiges wegzulassen. Lieber einmal etwas verpassen, als immer dabei zu sein. Sechstens, lerne wieder, eine Sache zu einer Zeit zu tun. Entdecke die Hängematte wieder. Siebtens, mache nicht alle deine Träume wahr. Hebe dir noch unerfüllte Wünsche auf. Achtens, tue nichts auf Kosten anderer oder zu Lasten nachwachsender Generationen. Neuntens, genieße nach Maß, damit du länger genießen kannst. Und zehntens, verdiene dir deinen Lebensgenuss durch Arbeit und gute Werke. Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. Das sind die 10 Gebote von Opachowski. Bibellesern werden diese Ratschläge vertraut vorkommen. Niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Alles hat seine Zeit. Ruhet ein wenig. An 6 Tagen sollst du arbeiten, aber am 7. sollst du ruhen, sind Regeln der Bibel, die ein menschliches Miteinander ermöglichen, wenn wir sie beherzigen. Hierhin passt auch Phil Boosmans, der sozial engagierte Ordenspriester aus Antwerpen. Er meint in seiner treffenden Art, Zeit ist keine Schnellstraße zwischen Wiege und Grab, sondern Platz zum Parken in der Sonne. Empfehlen kann ich Ihnen auch den Rat dieser Karte aus dem Magdalenen Verlag, wenn der Mensch vor lauter Fleiß nicht mehr zum Nachdenken kommt, wird's höchste Zeit, dass er faulenzt. Übrigens meint Georg Christoph Lichtenberg, die Leute, die niemals Zeit haben, tun am wenigsten. Warum haben wir so wenig Zeit? Die Umgebung, die Reklame, die Freizeitindustrie reden pausenlos auf uns ein, was wir alles haben müssen, was wir alles tun müssen, was wir uns alles leisten müssen. Ich möchte Ihnen allen Ernstes den Vorschlag machen, tun Sie einmal nichts. Kommen Sie endlich zur Ruhe. In der Stille wohnen die Freuden des Lebens, die wir vor lauter Hetze verloren haben. Aus der Stille wachsen die kleinen Aufmerksamkeiten, die viel weniger Zeit brauchen, als wir meinen. Ein gutes Wort, ein freundliches Gesicht, ein dankbarer Kuss, ein verständnisvolles Zuhören, ein überraschender Telefonanruf, ein selbstgebasteltes Geschenk, ein fröhlicher Brief. Tilgen Sie aus Ihrem Leben das tödliche "Ich habe keine Zeit". Hören Sie auf mit dem mörderischen Tempo. Nehmen Sie sich Zeit, um ein guter Mensch zu sein für Ihre Mitmenschen. Der uns vermutlich allen bekannte Peter Hane, der hier in Minden aufgewachsen ist, meint, keine Zeit zu haben, ist das Glaubensbekenntnis modernen Heidentums. Es ist der Verlust der Ewigkeit, der uns in Trab hält, in diesem Leben nur nichts zu versäumen. Ich möchte das nochmal wiederholen. Keine Zeit zu haben, ist das Glaubensbekenntnis modernen Heidentums. Es ist der Verlust der Ewigkeit, der uns in Trab hält, in diesem Leben nur nichts zu versäumen. Gott hat uns allen Zeit gegeben. Und wir sind ihm für die rechte Verwendung der Zeit Rechenschaft schuldig. Wer seine Zeit nicht einzuteilen versteht, der kommt auch nicht mit ihr aus. Es ist mit der Zeit wie mit dem Geld. Wir können uns mit unserer Zeit auch nicht verausgaben. Die Folge ist sonst, wie bei dem Geld, der Konkurs, bei unserer Überbeanspruchung schließlich der körperliche und seelische Zusammenbruch. Eine meiner Nichten schickte mir zu meinem Geburtstag ein Gedicht, von dem ich Ihnen die ersten beiden Verse vorlesen möchte. Man kann sie auch als Karte kaufen. Ich wünsche dir nicht alle möglichen Gaben. Ich wünsche dir nur, was die meisten nicht haben. Ich wünsche dir Zeit, dich zu freuen und zu lachen. Und wenn du sie nützt, kannst du etwas draus machen. Ich wünsche dir Zeit für dein Tun und dein Denken, nicht nur für dich selbst, sondern auch zum Verschenken. Ich wünsche dir Zeit nicht zum Hasten und Rennen, sondern die Zeit zum Zufrieden sein können. Fünfter und letzter Merksatz, wenn Sie noch aufnahmefähig sind. In der Stille vor Gott dürfen wir unsere Zeit ordnen. In der Stille vor Gott dürfen wir unsere Zeit ordnen. Es gibt in der Literatur unserer Tage eine ganze Reihe ausgezeichneter Bücher, die uns helfen können, unsere vielfältigen Tätigkeiten mit ihren Ablenkungen so in den Griff zu bekommen, dass man mehr Zeit für das Wichtigste hat. Hierzu gehören unter anderem die Veröffentlichungen von Professor Dr. Lothar Seifert vom Institut für Zeitmanagement. Wer sich mit Fragen sinnvoller Zeitplanung befassen möchte, sei etwa auf diese Broschüre, das 1x1 des Zeitmanagement, verwiesen. Darin werden in 12 Lektionen die maßgebenden Schritte zu einem erfolgreichen Umgehen mit der Zeit aufgezeigt. Einige Überschriften nenne ich Ihnen als Kostprobe. Nutzen Sie die Zeit. Fassen Sie die Zeitdiebe. Setzen Sie Prioritäten. Beachten Sie die Leistungskurve. Als Christ hat mich besonders ein Abschnitt neugierig gemacht. Er trägt die Überschrift: Reservieren Sie eine stille Stunde. Auch in meinem Tagesablauf habe ich von Jugend an solche stillen Stunden täglich eingefügt. Diese stille Stunde war mir besonders wichtig während meiner aktiven Zeit als Bankkaufmann. Bevor ich morgens zur Bank fuhr, habe ich einen Abschnitt aus der Bibel gelesen, über das Wort Gottes nachgedacht und all das, was mich an diesem Tag im Tagesablauf und Tagesplan beschäftigte, mit meinem Herrn im Gebet besprochen. Auch als Mann im aktiven Ruhestand möchte ich diese tägliche stille Zeit, die ich jetzt gemeinsam mit meiner Frau halten kann, nicht missen. Ich halte es da mit Dietrich Bonhoeffer, der festgestellt hat, das Gebet in der Frühe entscheidet über den Tag. Das Gebet in der Frühe entscheidet über den Tag. eine stille Zeit, die sie in der Morgenfrühe oder je nach ihrer Veranlagung oder ihrer Beanspruchung auch am Abend halten können, kann auch ihnen dazu dienen, zu sich selbst und zu unserem Schöpfer zu finden. Es ist die große Gelegenheit, zur äußeren und inneren Ruhe zu finden und seine Zeit vor Gott zu ordnen. Einer meiner Zuhörer hat mir einmal etwas auf einen Zettel geschrieben. Das möchte ich hier einschieben. Das heißt, Zeit haben heißt Willen haben. Nur willensschwache Menschen haben niemals Zeit. Es gehört also ein Wille dazu, ob ich meine stille Zeit vor Gott halte oder nicht. Wenn ich mir da keine Regel schaffe, am Morgen, Abend oder wann es, vielleicht kann es bei einer Mutter sogar mal am Mittag oder späteren Vormittag sein, wenn die Kinder im Kindergarten oder anderswo sind. Wer nicht solch einen bestimmten Fixpunkt in seinem Alltag hat und sagt, ich mache das nur, wenn ich mich danach fühle, dem kann ich prophezeien, er wird bald gar keine Fixpunkte mehr haben. Es ist ja auch beim Essen und Trinken so, dass wir zu bestimmter Zeit die Mahlzeiten einnehmen und wir empfinden das auch nicht als eine Qual. Wenn wir in der Stille auf Gott hören und uns seiner Führung überlassen, zeigt er uns, wofür wir Zeit haben sollen und wofür nicht. Die meiste Zeit wenden wir sicherlich in unserem Beruf auf. Unsere berufliche Arbeit wird in der Bibel auch nicht gering geachtet. Von Gott haben wir nach 1. Mose 1, Vers 28 und 2, Vers 15 den Auftrag bekommen, uns die Erde untertan zu machen, sie zu bebauen und zu bewahren. Gerade als Christen sollten wir unseren Beruf ernst nehmen und bestrebt sein, das Beste in ihm zu leisten. Wir dürfen nicht aus Angst vor der Zukunft die Hände in den Schoß legen und unseren Beruf vernachlässigen. Wir dürfen uns aber auch nicht von unserem Beruf auffressen lassen. Der Spruch, der oft auf Todesanzeigen zu lesen ist, Arbeit war dein Leben, nie dachtest du an dich, der umschreibt nicht den Sinn unseres Lebens und es soll nicht allein die Arbeit sein. Zeit benötigen wir besonders auch für unsere Familie. Unsere Familie braucht uns, braucht Zeit für das Gespräch, für gemeinsame Unternehmungen, für die Anliegen der einzelnen Familienmitglieder. Hauptleidtragenden sind bei allem unsere Frauen. Die Ehefrau darf nicht nur Leiterin eines Schnellrestaurants, einer Übernachtungsstätte, Verwalterin eines Materiallagers oder vielseitig einsatzbereite Aushilfskraft sein. Ein Ehemann sollte mehr tun, als seine Angehörigen finanziell zu versorgen. Darum hat Hermann Oeser recht, wenn er sagt, Zeit haben für den Ehegefährten ist wichtiger als Geld für ihn haben. Wenn ein Vater nie Zeit für seine Kinder und ihre vermeintlich unwichtigen Fragen hat, braucht er sich nicht zu wundern, wenn sie ihr eigenes Leben führen, in dem er nicht mehr vorkommt und seine Überzeugungen und Wertvorstellungen keine Rolle spielen. Ich las von einem Vater, der seinem Jungen zum Geburtstag einen Zeitgutschein ausfüllte und schenkte. Auf ihm stand 2 Stunden von mir, ganz allein für dich. Vielleicht ist so ein Geschenk sinnvoller und wertvoller als eine CD oder ein Computerspiel. Wie viele Ehen kranken daran, dass die Eheleute kaum noch Zeit füreinander haben? Wie viele Erziehungsnöte gibt es, weil die Eltern nicht genügend Zeit aufbringen für ihre kleineren und größer werdenden Kinder? Zeit sollen wir uns auch nehmen für die Mitarbeit im öffentlichen Leben, für die Übernahme der einen oder anderen Aufgabe in unserer Gesellschaft. Suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum Herrn, sagt uns die Bibel. Unser Verhältnis zum Staat sollte sich nicht nur im Steuerzahlen und im Wählen erschöpfen. Wir sollen ja nach dem Wort Jesu Salz der Erde und Licht der Welt sein. Gestatten Sie mir bitte, Ihnen an dieser Stelle noch einige Verhaltensmaßregeln, Verhaltensweisen mitzugeben, wie sie uns die Bibel empfiehlt. Für den richtigen Umgang mit der Zeit scheint mir merkenswert zu sein, erstens, Menschen sind wichtiger als Dinge. Menschen sind wichtiger als Dinge. Autowaschen und Wohnungsputz müssen zurücktreten können, wenn es um ein unerwartetes Gespräch geht. Menschen sind auch wichtiger als Termine und Regeln. Zweitens, Frau und Familie, gilt natürlich auch für den Mann, Mann und Familie, haben in der Zeitplanung Vorrang vor gesellschaftlichen Verpflichtungen und Beruf. Zeit haben für die Ehefrau und die Familie ist wie eine Liebeserklärung. Du bist oder ihr seid mir über allem wichtig. Drittens, das gottesdienstliche Leben ist wichtiger als Vereine. Gerade bei sehr aktiven Leuten verschieben sich hier gern die Prioritäten. Viertens, den absoluten Vorrang hat Gott. Die Termine mit Gott haben Vorrang vor den Terminen für Gott. Ich darf das nochmal wiederholen. Die Termine mit Gott, die stille Zeit, haben Vorrang vor den Terminen für Gott. Man kann auch so in einer Gemeinde eingespannt sein, dass man gar nicht mehr zur stillen Zeit kommt, zum Gespräch mit Gott. Es geht um Priorität. Abhängigkeit von Gott bringt Unabhängigkeit von Menschenurteil. Das muss man auch in der Gemeinde lernen. Meinen Vortrag möchte ich schließen mit einem Gebet, und zwar einem vorformulierten. Herr, jeder Tag, der vergeht, ist nie wiederkehrende Zeit. Die Spanne Leben, die du mir gewährst, nimmt ständig ab, zerrinnt wie Sand, der durch meine Hände gleitet. Mit diesem Wissen lebe ich. Und es wäre töricht, so zu tun, als wäre dies nicht wahr. Diese Zeit ist sehr kostbar. Ich will sie nicht verschwenden mit gedankenlosem Tun und mit nichtigen Dingen. Ich will mich freuen, wenn Gutes gelingt, möchte Wertbeständiges schaffen und deine Liebe weitergeben. Herr, dazu brauche ich deine Hilfe, denn meine Kraft ist zu gering.